Einen guten Abend und herzlich willkommen zu unserem ersten Bibellesen mit Gewinn in diesem Jahr 2024. Wir starten ganz neu durch, auch mit einer neuen Ausrichtung, ein bisschen zumindest. Hat sich ein bisschen was verändert. Wir wollen dieses Jahr in einer anderen Weise fortfahren. Unter dem Titel In der Schule Jesu wollen wir zunächst, Thomas wird heute mit der Bergpredigt anfangen und ich werde dann im zweiten Teil ein passendes Gleichnis immer dazu suchen. Und so wollen wir uns in diesem neuen Jahr in die Schule Jesu begeben. Also nicht die ganzen Wunder und seine Taten, all diese Dinge, sondern wirklich das anschauen, was Jesus gelehrt hat. Und so ein Abend, als der Thomas immer begonnen hat, hat er gerne mit der Losung begonnen. Ein Losungsvers habe ich gelernt. Und die möchte ich uns, der eine oder andere hat es vielleicht heute schon gelesen, den Losungstext möchte ich lesen aus den Klageliedern, Kapitel 3, Vers 26. Hier steht geschrieben, es ist ein köstlich Ding, geduldig sein und auf die Hilfe des Herrn zu hoffen. Es ist ein köstlich Ding, geduldig sein und auf die Hilfe des Herrn zu hoffen. Und der Hebräerbriefschreiber schreibt im Kapitel 12, lasst uns laufen mit Geduld in den Kampf, der uns bestimmt ist. Und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Geduld ist das hier, was beide Verse miteinander verbindet. Und wer kann sagen von sich, ich bin die Geduld in Person? Keiner, oder? Also ich nicht. Ich habe Ende letzten Jahres habe ich ein Zubehörteil für mein Auto bestellt. Vor 2 Tagen habe ich da mal nachgefragt, wann es denn kommt. Ne? Also da komme ich dann mit meiner Geduld schon an die Grenze irgendwo. Ganz besonders auch beim Arzt, ne? Wenn man so wartet. Man wartet, weiß nicht so richtig warum. Der Arzt hat Zeit, draußen sitzt niemand, aber man wartet. Ja, manchmal denke ich, das gehört zum Heilungsprozess dazu. Geduld, das haben wir nötig. Aber hier geht es hauptsächlich im Blick auf unser Glauben, auf unser Leben mit Jesus. Und auch da ist Geduld oft vonnöten. Nicht sofort werden unsere Gebete erhört, nicht sofort ändert sich unsere Situation, sondern wir dürfen uns immer wieder auch in Geduld üben, Geduld lernen. Und derjenige, der die meiste Geduld hat, vor allem mit uns, ist unser allmächtiger Gott. Was der für Geduld hat, erstaune ich manchmal drüber. Mit mir vor allen Dingen. Ja. Und jetzt lasst uns beten am Anfang. Herr Jesus, wir danken dir für diesen Abend, den du uns schenkst in deiner Gegenwart. Du bist hier und lädst uns ein, über dein Wort nachzudenken. Und Herr, wir brauchen deinen Heiligen Geist dafür, damit dieses Wort lebendig wird für uns, es uns in unseren Situationen etwas zu sagen hat, etwas ganz Wertvolles für unser Leben, wollen wir mitnehmen heute Abend. Und wir bitten dich, dass du segnest, führst und leitest und einfach uns deine Gegenwart in dieser Zeit spüren lässt. Dank sei dir, Jesus Christus. Amen. Und damit gebe ich auch schon ab, Thomas.
Ja, wir haben ein neues Jahresthema in der Schule Jesu, wir haben es gehört, und speziell die Bergpredigt. Die Bergpredigt steht im Matthäusevangelium, umfasst 3 Kapitel, die Kapitel 5 bis 7. Und wir werden in diesem Jahr, Bibellesen mit Gewinn, durch die ganze Bergpredigt hindurch eilen. Immer im ersten Teil ein Abschnitt aus der Bergpredigt und im zweiten Teil gibt es dann eine konkrete Verkündigung Jesu in seinen Gleichnissen. Also ist immer aufeinander bezogen und heute machen wir so einen ersten Blick in die Bergpredigt hinein, so ein bisschen was Grundsätzliches, die Bergpredigt insgesamt und speziell den ersten Abschnitt daraus, das sind die Seligpreisungen. Verse 1 bis 12 im 5. Kapitel, die Seligpreisungen, ganz bekannter Text. Viele einzelne Sätze, die von Konfirmanden gerne als Konfirmationsspruch auch genommen werden, selig sind und dann geht es immer so weiter. Hier im Bild sieht man leider die Überschrift nicht, die ist zu schwach, die ist in weißer Schrift und gegen den schönen blauen Himmel ist es so konturlos gewesen, sodass man das nicht sehen kann. Da steht die Bergpredigt Jesu, denn das hier, den Blick, den man hier sehen kann im Bild, ist der Blick vom Berg der Seligpreisungen auf den See Genezareth. In Israel ist ja alles unter ganz verschiedenen christlichen Konfessionen aufgeteilt, die unterschiedlichen Orte Jesu. Hier auf dem Berg der Seligpreisungen steht eine katholische Kirche und das ist von der Kirche aus wegfotografiert, Blick über den See Genezareth. Also wenn es denn tatsächlich dieser Ort ist, an dem Jesus die Bergpredigt gehalten hat, das weiß man doch auch nicht so genau, aber man vermutet es, dann wäre das so der Blick gewesen, den Jesus über den See Genezareth hatte, als er diese ganz berühmte und wichtige Rede, Predigt gehalten hat, seine Antrittsrede, so sagt man manchmal auch. Gott sei Dank gibt es gute Lehrer in der Schule Jesu. Gute Lehrer, an die können wir uns, denke ich, alle miteinander erinnern. Wer einen guten Lehrer hatte oder vielleicht noch hat, der weiß, wie wichtig das ist fürs Leben. Da kann man wirklich etwas lernen. Das kann ein Lehrer in der Schule gewesen sein, eine Lehrerin oder vielleicht auch sogar ein Trainer im Sportverein, der Meister im Betrieb, eine gute Freundin, die einem etwas mitgibt fürs Leben, die einem weiterbringt. Menschen, von denen man einen guten Rat annimmt, weil sie ein Vorbild sind im Reden, im Handeln. Und einen solchen guten Lehrer, den besten, den es überhaupt gibt, den lernen wir heute in der Bergpredigt kennen. Vieles, was wir von Jesus erfahren, war als Unterricht gedacht, als Unterweisung für seine Jünger, für seine Nachfolger. Und an erster Stelle steht dabei natürlich die große Antrittsrede, die Bergpredigt. Aber auch aus der Kindheitsgeschichte Jesu erfahren wir, dass er gelehrt hat. Der 12-jährige Jesus im Tempel, da war Jesus schon als Lehrer unterwegs und alle haben erstaunt zugehört. Die Priester und die Schriftgelehrten saßen um ihn herum. Er hat die Zeit vergessen und man war so vertieft in die Schrift, dass die Eltern, die Maria vor allem, große Sorge hatte. Man musste noch einmal ein paar Tage der Reise zurücklegen, zurückgehen nach Jerusalem. Also insgesamt war Jesus 8 Tage weg und unterwegs gewesen bei den Schriftgelehrten und hat gelehrt. Jesus, der Lehrer, der Rabbi, der Rabbiner. So wird er auch bezeichnet von den Jüngern im Evangelium. Er ist unser Meister. Und so muss man sich das auch vorstellen. Er hat Jünger um sich geschart, im Evangelium Mathetei genannt, ist das griechische Wort für Jünger. Wörtlich übersetzt heißt es aber Schüler. Also ist ein Lehrer, der mit seinen Schülern unterwegs ist. Hier sieht man einen Filmausschnitt, der jugendliche, 12-jährige Jesus im Tempel lehrt. Sonst war er unterwegs mit seinen Jüngern und hat im Herumlaufen um See Genezareth, in verschiedenen Orten hat man Halt gemacht, sich mit seinen Jüngern unterhalten. Das war die übliche Art und Weise, wie man früher gelehrt hat. Am Tempel gab es verschiedene Rabbinenschulen, Torahschulen. Da hat man natürlich, saß man zusammen, aber man hat sich auch hinausbegeben und im Gehen gelehrt. Da gab es sogar einen richtigen Ausdruck dafür, die Peripatetiker waren das, die Herumlaufenden. Im Herumlaufen lernt sich's leichter. Das nutzen auch manche Schülerinnen und Schüler heutzutage noch und tragen das vor, was sie gelernt haben. Im Herumlaufen lernt sich's einfacher. Jesus, der Lehrer. Wir schauen mal gleich hinein in die Bergpredigt und haben hier einen Überblick über die 3 Kapitel, Matthäus 5 bis 7. Ich hoffe, es ist an der Leinwand also halbwegs gut zu sehen. Die Bergpredigt hat einen ganz klaren Aufbau. Sie hat 2 große Hauptteile und wird flankiert von einer Einleitung und einem Schlussteil. Die Einleitung mit den Seligpreisungen, die führen wir uns heute zu Gemüte. Und an diese Seligpreisungen schließen sich dann Jüngersprüche an, auch ganz bekannt. Das Licht unter dem Scheffel kommt davor. Die Stadt auf dem hohen Berg. Das wird uns das nächste Mal beschäftigen. Und dann kommt zum ersten großen Hauptteil die neue Gesetzesauslegung Jesu. Man hat manchmal auch gesagt, die Bergpredigt, das ist so etwas Ähnliches wie eine Neuformulierung der 10 Gebote. Als wäre Jesus ein neuer Gesetzesgeber, der neue Mose, der Mose des Neuen Testaments. Das muss man in Anführungsstrichen setzen, denke ich. Aber es ist eine ganz neue Auslegung des Gesetzes, die Jesus in der Bergpredigt vorträgt. Und er geht zurück natürlich auf die 10 Gebote und hat aber da eine ganz neue, interessante Auslegung dazu. Und nach diesen grundsätzlichen Überlegungen zum Gesetz des Mose, zu den 10 Geboten, kommt im zweiten Hauptteil noch einmal so Einzelbestimmungen, die wir sicherlich alle kennen. Almosen, Beten, Fasten, vom Schätze sammeln ist die Rede, verschiedene einzelne Mahnungen, und die werden abgeschlossen mit der sogenannten goldenen Regel, die in verschiedenen Wortlauten und Versionen kursieren. Die bekannteste, volkstümlich gewordene ist: Was du nicht willst, dass man dir tue, das füge auch keinem anderen zu. Also Regelungen, Gesetze, Mahnungen, Unterweisungen, die das zwischenmenschliche Leben entsprechend gestalten sollen und eine volkstümliche Ethik in die Menschheit hineinspricht. Am Schluss kommen noch einmal Warnungen, Warnung vor Ungehorsam, dem Willen Gottes nicht entgegenzuleben, sondern den Willen Gottes in seinem Leben Raum geben, und das Gleichnis vom Hausbau, Haus auf Fels gebaut, auf den Willen Gottes ausgerichtet, das ist ein Haus, ein Lebenshaus, das Bestand haben wird und von keinem noch so starken Regenschauer umgeworfen werden kann. Also am Schluss nochmal ein ganz sprechendes Bild. Wenn die Bergpredigt befolgt wird, dann kann eigentlich nichts schiefgehen, kann nichts passieren. Die berühmte Rede, bekannte Rede, natürlich gab es da in der Auslegungsgeschichte ganz viele Überlegungen, wie ist denn die Bergpredigt eigentlich zu verstehen? Und bevor wir jetzt in die Segpreisungen einzeln mal hineinschauen, will ich zumindest nochmal ein paar Stichworte nennen. Das neue Gebot, das Jesu gibt, das mit der Liebe zu tun hat, ein neues Gebot gebe ich euch, dass euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, so sagt es Jesus ja im Johannesevangelium. Und das schimmert auch schon ein Stück weit durch die Bergpredigt mit hindurch. Es gibt aber über die Geschichte der Christenheit, haben wir immerhin schon 2000 Jahre auf dem Buckel, ganz unterschiedliche Interpretationsansätze. Natürlich war die Bergpredigt die wichtigste Rede Jesu, wo man sich immer wieder neue Gedanken gemacht hat, wie soll die Bergpredigt eigentlich richtig verstanden werden. Jetzt habe ich hier die wichtigsten Begriffe mal aufgeschrieben, aufgelistet. Es sind insgesamt 7 verschiedene, es gibt bestimmt noch ein paar mehr, leider auch wieder in weißer Schrift geschrieben, sodass man es kaum lesen kann, aber ich lese es vor. Interpretationsansätze zur Bergpredigt. Die älteste Version stammt aus der Urchristenheit, aus der alten Kirche, aus der Zeit, wo das Christentum zur Staatsreligion erhoben worden ist, nach der konstantinischen Wende, und wo viele damit gar nicht zurechtgekommen sind, dass auf einmal die Verfolgungszeit zu Ende sein soll und das Christentum erlaubte Religion war, später dann nur noch die alleinig erlaubte Religion. Da haben manche das gar nicht verkraften können und haben sich zurückgezogen, sind in die Wüste gegangen, die Einsiedler, die Mönche sind entstanden, die Klöster, die sich von der Welt zurückgezogen haben. Wir leben in der Welt, aber wir sind nicht von der Welt. Das war so der Gedanke, und dafür war die Bergpredigt eine ganz wichtige Grundlage. Das ist die Ethik für diejenigen, die es mit dem Christsein echt ernst gemeint haben. Die Ethik der ernsthaft Glaubenden. Das war die Bergpredigt, das ist aber eine ganz wesentliche Grundlage für das frühe Mönchtum, das entstanden ist in der Christenheit. Andere haben gesagt, naja, aus der Welt sich zurückziehen, das ist auch nicht unbedingt die Aufgabe der Christen, wir sollen ja in der Welt auch Zeugnis geben, aber wir richten unseren Blick auf das Ende dieser Welt hin. Und bis wir da angelangt sind, brauchen wir natürlich auch eine wichtige Grundlage, wie wir unser Leben führen sollen. Das, was Jesus in der Bergpredigt sagt, das ist so etwas wie eine Interimsethik, eine Ethik für die Zwischenzeit, bis wir endgültig im Reich Gottes sind, im Reich angelangt sind. Da hat uns Jesus ganz wichtige Leitlinien mitgegeben, die wir befolgen sollen. Später ist der Begriff der Gesinnungsethik aufgetaucht. Das, was man in der Bergpredigt liest, das hat ganz viel mit unserer Gesinnung zu tun. Das sind viele Sätze, die schön sind, aber unser Leben spricht auf eine ganz andere Sprache. Es ist eine gute Gesinnung, die wir in unser Leben hineintragen können, aber wir stoßen an Grenzen in all dem, was wir da befolgen sollen. Aber es ist wichtig, eine gute Gesinnung im Kopf zu haben. Die anderen beiden Begriffe stehen damit in Verbindung. Manche haben gesagt, naja, was heißt Gesinnung? Jesus hat es ja auch verkündigt, damit wir es auch tun sollen. Nicht nur, dass das ein schönes Gedankenspiel für unseren Glauben sein soll, sondern das muss auch erfüllt werden. Prinzipielle Erfüllbarkeit. Wenn man Christ sein will, wenn man in die Nachfolge Jesu geht und wenn man in seiner Schule sein will, dann muss man sich auch danach ausstrecken und anstrengen, das umzusetzen. Leo Tolstoi hat diese Meinung vertreten, ein ernsthaftes Christsein, also Ethik der Perfekten, ähnlich wie in der Urchristenheit. Dagegen hat sich sehr schnell Widerstand geregt und hat gesagt, na, manche Sätze, die sind so hart, die kann man nicht erfüllen. Antithesen der Bergpredigt. Wir werden dann im Laufe dieses Jahres nochmal genauer auf verschiedene einzelne Sätze zu sprechen kommen, wo Jesus die 10 Gebote verschärft und sagt, nicht nur, dass man, wenn dir dein Auge Ärgernis gibt, dann reiß es aus und solche Sätze, die so ganz extrem sind. Das kann man gar nicht machen. Deshalb ist es bewusst als unerfüllbar formuliert, damit wir merken sollen, wie fehlerhaft wir sind. Wir sollen merken, dass wir auf Gottes Gnade angewiesen sind, auf seine Barmherzigkeit. Und deshalb bringt hier Jesus ein Programm, um uns klarzumachen, ohne Gottes Gnade, ohne die Erlösung, könnt ihr das gar nicht erfüllen. Im letzten Jahrhundert dann ist die Bergpredigt des Jesus als Politiker entdeckt worden. Ernst Bloch hat die Bergpredigt als sozialrevolutionäres Programm verstanden. Und ein paar Jahrhunderte allerdings vorher ist bei Martin Luther der Begriff der Reich-Gottes-Ethik aufgetreten. Naja, für die, die glauben wollen, da ist es wichtig, im Reich Gottes geht es anders zu als im Reich der Welt. Und wir werden das auch merken, wenn wir dann die einzelnen Sätze der Bergpredigt uns genauer anschauen, dass die sehr herausfordernd sind und eben man an Grenzen stößt. Wenn man diese ganzen unterschiedlichen Interpretationsansätze anschaut, dann merkt man, naja, in jedem dieser Ansätze ist was Richtiges. Und ich denke, in der Summe, im Zusammennehmen, ist dann auch das Wesentliche auch erkannt. Denn all diese Dinge, die hier genannt sind, die kommen natürlich in der Bergpredigt vor und machen auch den Charakter der Bergpredigt aus. Aber man kann den einzelnen Ansatz nicht absolut setzen, denke ich. Es ist von allen etwas dabei. Es ist eine lange Auslegungstradition, eine lange Auslegungsgeschichte. Und wir werden merken, von jeder Richtung ist etwas Wichtiges dabei, was uns auch weiterhelfen kann, wenn wir in die Schule Jesu gehen. Aber hören wir jetzt Jesus selber, hören wir hinein in die Bergpredigt, in die Seligpreisungen, was im Glauben für uns Menschen wichtig ist. Er zeigt uns einen ganz unverstellten Blick auf Gott. Wir erfahren, wie der Glaube an Gott das Leben prägt und dass wir Menschen einander mit Achtung, mit Liebe, mit Wertschätzung begegnen sollen, ja, dass wir dem Willen Gottes gemäß leben sollen. Das ist der Sinn der Bergpredigt. Und die Worte, die Jesus hier redet, sie sind gleich zu Beginn seiner Wirksamkeit so etwas wie die Feststellung der Grundwerte unseres Glaubens. Wir hören die Programmrede der Gnade Gottes, so könnte man sagen. Im Matthäusevangelium jetzt die Verse 1 bis 12, Grundprogramm des christlichen Glaubens, die nie erschöpfte Kraft des Evangeliums. Ich lese nach der Übersetzung Martin Luthers. Warum ich das mache, wird dann gleich deutlich werden. Als Jesus das Volk sah, ging er auf einen Berg und setzte sich, und seine Jünger traten zu ihm. Und er tat seinen Mund auf und lehrte sie und sprach: Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihre ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen. Seid fröhlich und getrost, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Die Seligpreisungen, 9 Gedanken, 9 Sätze, die immer mit dem gleichen Wort beginnen, selig sind. In vielen neueren Übersetzungen der Seligpreisung lesen wir glücklich, glücklich sind. Mit dem Wort selig meint man, dass man damit weniger anfangen kann oder dass neuzeitliche Zeitgenossen das selig wenig verstehen oder nicht gut genug. Diese zugegeben wörtliche Übersetzung, glücklich, makarioi, so steht da im Griechischen, diese wörtliche Übersetzung ist aber doch vielleicht mehr missverständlich als das selig, mit dem Luther übersetzt hat. Glücklich ist nach unserem heutigen Verständnis einer, dem es gut geht. Glücklich ist der, wer im Lotto gewonnen hat, der hat Glück. Wer Glück im Leben gehabt hat, ist ein glücklicher, ein zufriedener Mensch. Und von solchen Menschen redet Jesus gerade nicht. Glücklich im Sinn Jesus meint etwas anderes. Selig sind, so übersetzt Luther, selig, ob das Wort nun von der Grundbedeutung Seele abgeleitet wird oder vom lateinischen Wort Salus zu Deutsch Heil, das ist nicht entscheidend, ist auch gar nicht klar zu entscheiden. Aber wichtig ist, selig ist der, der etwas mit Gott zu tun hat. Wenn jemand weinselig ist oder bierselig, dann ist er voll Wein oder voller Bier. Das macht ihn weinselig, das macht ihn bierselig. Hier ist jemand eins mit Gott. Selig sind, das sind Menschen, die voll gefüllt sind mit Gott. Eins sein mit Gott, das bedeutet selig. Selig ist der Mensch, der Gott nahe ist, schon zu Lebzeiten, wenn seine Seele noch in seinem Körper hier auf dieser Erde ist und wohnt. Wer selig ist, ist also mehr als nur einfach überglücklich. In Grimms Wörterbuch der deutschen Sprache heißt es, dass selig sein, Zitat, ewige Freude und Sicherheit in der Gemeinschaft mit Gott bedeutet. Grimms Wörterbuch, selig. Ewige Freude und Sicherheit in der Gemeinschaft mit Gott. Selig ist also der Mensch, der glaubt, dass die Welt, die wir sehen und greifen, begreifen können, nicht alles ist im Leben. Dass es neben unseren Gefühlen, unseren Erlebnissen, unseren Befindlichkeiten vor allem die Beziehung zu Gott ist, die uns trägt und die uns hält. Das macht einen Menschen selig. Selig ist Jesus. Beginnt seine Sätze immer wieder neu mit dieser Einleitung. Die Menschen, von denen Jesus in den Seligpreisungen dann spricht, die sind deshalb nicht glücklich im herkömmlichen Sinn, sondern eben ganz anders. Sie trauern, sie leiden, sie hungern, sie sind verfolgt. Aber selig sind sie laut Jesus schon jetzt, weil sie im Glauben jetzt schon in der Liebe Gottes zu Hause sind. Weil sie jetzt schon, wo es ihnen schlecht geht, trotzdem spüren, dass Gott ihnen nahe ist. Das ist Seligkeit. Jesus spricht in der Bergpredigt als Lehrer und er tut es auf eine Art, wie es gute Lehrer immer tun. Sie gebrauchen das Mittel der Wiederholung. Repetitio est mater studiorum. So habe ich im Studium immer wieder mal zu hören bekommen von einem Professor, die Wiederholung ist die Mutter des Studierens. Und das stimmt, Dinge, die man sich immer wieder neu klar macht und immer wieder neu hört und wiederholt bekommt, die haften besser im Gedächtnis. Ich habe auch mal gehört, wenn man Werbung betreibt für eine christliche Veranstaltung, dann muss man das 7-mal sagen, damit es einmal gehört wird. Also 7 Handzettel verteilen, damit einer ankommt. Oder eben 7-mal abkündigen, damit es einmal wirklich richtig aufgenommen wird. Wiederholung. Und hier ist es eben die Wiederholung von diesen einzelnen Sätzen. Selig sind, selig sind, selig sind. Das soll hängen bleiben, die Seligkeit. Es geht gar nicht sehr darum, was da gesagt wird, sondern es geht darum, dass wir selig werden. Wer die Seligpreisung gehört hat, der darf das Gefühl haben, ich weiß zwar nicht mehr so ganz genau, was jetzt alles von Jesus genannt ist, aber ich weiß, mit meiner Sehnsucht, mit meinen Schwächen, da gehöre ich zu denen, die Jesus selig preist. Denn da ist weiterhin die Sprache, Aramäisch spricht Jesus, ein Dialekt. Heute wird er noch in der Gegend um den See Genezareth gesprochen. Die Sprache der einfachen Leute spricht Jesus. Schon die Art, wie ein Lehrer mit seinen Schülern spricht, ist ja eine gewisse Botschaft. Manche Lehrer kann ganz überheblich daherkommen und sagen, ich weiß es besser wie ihr, schaut her, wie schlau ich bin, ihr habt noch sehr viel von mir zu lernen. Oder aber in der Art und Weise, wie es hier Jesus tut, schaut her, ich bin ganz bei euch, ich bin wie ihr, ich habe etwas Schönes, etwas Wunderbares erkannt und erlebt, das will ich euch unbedingt weitergeben. So redet Jesus mit seinen Jüngern. Ich gehöre ganz zu euch. Ich bin bei euch. Aber was ich von Gott geschenkt bekommen habe, genau das will ich weitergeben. Das will ich mit euch teilen. Gleich in der ersten Seligpreisung sagt er, selig sind die geistlich Armen. Geistlich arm? Ja, wer erkannt hat, dass er vor Gott arm ist, der ist gemeint. Der weiß, dass er Gott nichts geben kann, dass er in Bezug auf sein Schicksal nichts tun kann, dass jeder Atemzug, den er tut, Gottes Geschenk ist. Das wissen auch manche Reiche, manche klugen Leute ganz genau. Jesus war in dieser Weise geistlich arm. Da müsste jetzt eigentlich Protest kommen. Er hat gewusst, ich habe als Mensch nichts als meine Beziehung zu Gott. Und die ist das größte Gut, die ein Mensch haben kann. Die Beziehung zu Gott. Das ist die Grundhaltung des Glaubens, die uns Jesus vorgelebt hat. Zu wissen, dass ich alles Gott verdanke. Dass Gott mich annimmt, dass er mir mit seiner Gnade und Barmherzigkeit begegnet, mich beschenkt. Denn wer das weiß, der ist im Himmel zu Hause. Wer so glaubt, der ist selig. Und er lebt auch danach. Was Jesus dann weiter in den Seligpreisungen aufzählt, sind keine Eigenschaften, die man erarbeiten, erkämpfen oder auch erbeten kann. Da geht es ja um diejenigen, die Leid tragen. Ob wir Leid tragen, das ist Schicksal, das sind wir machtlos. Das widerfährt einem. Das passiert oder es passiert nicht. Aber leidende Menschen sind nah bei Gott, sagt Jesus, und sie sollen getröstet werden. Denen, die vielleicht gar nichts falsch gemacht haben, die aber krank geworden sind oder jemanden verloren haben, der ihnen lieb war, ihnen sagt Gott bedingungslos zu, ich will euch trösten. Dann nennt Jesus die Sanftmütigen, die Friedfertigen, aber auch diejenigen, die nach Gerechtigkeit hungern. Und es wird dabei klar, dass alle Seligpreisungen eigentlich zuerst Jesus gelten, dem Lehrer, der Christus ist, der Heiland, der Messias. Jesus selber ist der Arme, der von Gott uns Menschen, Niedrige, ohne Trost, von Gott verlassen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Über den alles Unrecht herniedergeht. Und nur deshalb können uns die Seligpreisungen als Vorbild für den Glauben dienen. Es gilt, dem Vorbild Jesu zu folgen, wer auf Gott vertraut. Nichts anderes wollen die Seligpreisungen bewirken als eins und allein, das Vertrauen auf Gott bei uns hervorholen, herauskitzeln. Wollte man jetzt jede einzelne Seligpreisung bedenken, dann gäbe das Stoff für viele Abende Bibellesen mit Gewinn. Das soll jetzt nicht geschehen. Es geht ums Grundsätzliche, um die Einleitung zur Bergpredigt. Es ist Anschauungsunterricht für den Glauben, Anschauungsunterricht für das Evangelium selber. Jesus stellt sich an die Seite der Menschen, die in unserer Welt der Leistung, der Macht, der Durchsetzungskraft nichts gelten, die vielleicht sogar als Spinner bezeichnet werden, als Versager, als Weltfremde, als Idealisten verspottet werden. Und er spricht sie selig. Ihr seid Gott ganz nah, so sagt er. Und damit will er ihnen Mut machen, die Dinge des Lebens auszuhalten, sie zu ertragen, das Auferlegte aus Gottes Hand zu nehmen, leidensfähig zu werden, tragfähig für den Anspruch des Evangeliums, wegen ihrer Überzeugung verfolgt, traurig, arm und elend, aber gerade in dieser menschlichen Schwachheit unüberwindlich stark im Vertrauen auf Gott. Aus der Verantwortung des Evangeliums heraus können Christen Liebe üben, leiden und mitleiden am Unrecht dieser Welt und im Vertrauen auf Gott überwinden, was übermächtig Angst einjagt und was bedrohlich nach unserem Leben greift. Denn was immer auch kommt und geschieht, der Himmel bleibt fest über uns. Das Himmelreich ist zugesagt. Deshalb selig auch, wer sich im Glauben unterrichten lässt von Jesus. Das ist das Ziel der Seligpreisungen, das Himmelreich. Jesus redet deshalb zu seinen Jüngern immer wieder neu und sehr häufig in Gleichnissen vom Himmelreich. Das Reich Gottes ist gleich. So beginnt er ganz viele seiner Predigten. Bis hierher als Einleitung für den zweiten Teil, wenn es dann tatsächlich um ein Gleichnis geht, das vom Himmelreich spricht. Wir machen eine Pause und starten dann nochmal ein zweites Mal durch mit dem Jens.